Hallo, hier ist Football Quark, heute mit einer Sondersendung, heute mit dem Head Coach der Cologne Centurions, Frank Rosa. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo, hallo Frank.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, Football Quark.
Du hast festgestellt, dass wie lang dieser Jingle eigentlich irgendwann ist, wenn man ihn sich dann doch jedes Mal anhören muss.
Ja, das ist fast schon meditativ geworden für mich hier drüben, ne?
Cool, dass es geklappt hat. Es ist jetzt 6.47 Uhr.
Ja, ich finde es auch gut. Early Bird, ne? Und da dachte ich mir, let's go, da ist schön ruhig im Office, da können wir in Ruhe quatschen, ne?
Ich bin total begeistert. Alleine, dass sich ein Head Coach einer ELF-Franchise für uns Zeit nimmt, ist keine Selbstverständlichkeit. Kann ich jetzt hier gleich am Anfang schon mal so sagen. Deswegen vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir. Deswegen müssen wir das auch so früh machen, ne? Weil dann geht der restliche stressige Tag los und dann wäre es ein bisschen schwierig, dich reinzuquetschen, ne?
Wir können das ja hier mal ein bisschen zeitlich einordnen. Wir treffen uns jetzt am Mittwoch virtuell vor eurem ersten Spiel.
Game Week, ne? 6.30 Uhr in der Früh, let's go. Ja,
bist du aufgeregt?
Freudig aufgeregt. Also ich glaube, wenn der Tag kommt, wenn man überhaupt nicht mehr aufgeregt ist oder so, dann ist es der Tag, wenn man vielleicht den Sport nicht mehr so sehr mit Passion verfolgt, wie man das davor gemacht hat. Aber ich bin eher sehr bedacht. Als Head Coach eben habe ich mein Team gut genug vorbereitet. Als Offense Coordinator hat alles vom Timing soweit gut geklappt. Und im Training sehe ich viele gute Dinge. Ich sehe natürlich auch Dinge, an denen wir arbeiten müssen, an denen wir besser werden müssen. Aber ich glaube, das ist the journey of a Head Coach, dass es immer irgendwelche Dinge gibt, an denen man arbeiten kann, muss, sollte.
Ich stelle mir das auch so vor. Ein Head Coach wird eigentlich quasi nie fertig.
Nee, wirst du auch nicht. Und Menschen, die das bis zum Extrem treiben, wie zum Beispiel Bill Belichick, der ja nach einem Super Bowl-Erfolg sagt, okay, jetzt sind wir 2 Wochen hinter anderen Teams, was Scouting für den Draft angeht, ne? Oder für die Free Agency. Und das ist irgendwo auch ein bisschen krass, weil andere Coaches sagen ja dann auch, I wish I would have enjoyed it more. Ne? Also ich wünschte, ich hätte es ein bisschen mehr genossen. Das sind so Dinge, die ich von einigen Coaches gehört habe, die mich dann auch doch wieder beruhigt und doch sehr auch geerdet haben wieder. Also wirklich auf diese Schiene gebracht haben, was ist denn wirklich wichtig. Und deswegen möchte ich jetzt auch diese Week One angehen mit einer Freude. Und wir werden dann sehen, was am Spieltag rauskommt. Natürlich hoffentlich ein positives Ergebnis für die Centurions. Nur möchte ich mich nicht mehr so verlieren in dieser Tätigkeit, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, wo ich jede Sekunde nur noch, oh, ich muss das, ich muss dies, stopp, okay, relax. Was ist jetzt wirklich wichtig?
Das ist an sich ein total toller Ansatz, ja, sowohl zum Coachen einer Mannschaft als auch sozusagen auch in der Wirtschaft. Auch da, also als Unternehmer sozusagen, zu merken, okay, es ist total viel Trubel und dann zu priorisieren, was ist jetzt wirklich wichtig, das ist ja eine total tolle Eigenschaft, wenn man das so kann. Wir sprechen heute über dich und deswegen bin ich jetzt total gespannt, wie du zu dem Coach geworden bist, der du heute bist.
Puh, okay, fangen wir an, ne? Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Ja.
Komm, also zur Not machen wir hier 2 Teile draus. Da müssen wir schon mal treffen.
Okay, also damals, ne? Also erstmal, wie bin ich zu dem Coach geworden, der ich heute bin? Ich bin ja immer noch mitten.
Wo hast du angefangen? Das ist ja vielleicht für viele erstmal wichtig.
Wo habe ich angefangen? Also erstmal viel Trial and Error, ne? Viele Versuche, viele Fehler gemacht, oft hingefallen, gelernt und so weiter. Das ist mal die Überschrift von finde ich, wie man seinen Weg auch geht. Und ich bin ja auch kein fertiger Coach, ne? Ich lerne ja immer noch jedes Mal viel dazu, eigentlich jedes Training. Aber wo habe ich angefangen? Das war 1999 bei den Königsbrunn Ants. Das ist bei Augsburg in Bayern, für die Menschen, die das jetzt nicht wissen. Und ich war dort schon 1997 beim Training, aber ich hatte einfach Angst, weil da 18-, 19-Jährige waren, die viel größer waren als ich damals, und bin dann nicht mehr zum Training gekommen nach dem ersten Mal. Aber 99 hat es mich dann doch wieder gepackt, und das war durch einen guten Freund von mir, den Joe Joyner, der Wide Receiver Coach bei den Unicorns ist in Schwäbisch Hall, der dort auch als Spieler lange Zeit war. Der kam damals in der Hauptschule in meine Klasse und ist für mich wie ein Bruder. Und der hat mich dann zum Football gebracht, weil sein Vater damals dort auch aktiv als Coach mit dabei war.
Total, das ist total spannend. Ich habe den Namen jetzt tatsächlich schon das zweite Mal hier im Podcast gehört, weil wir mit Miriam Kohlhaas eine Folge gedreht haben. Ha. Und die hat davon berichtet, dass ihr Interview mit Joy Joyner ihr am nächsten gegangen ist, was die Emotionalität angeht.
Dann kann ich hier einen Shoutout machen. Das ist mein Bruder, und den solltest du unbedingt mal einladen, denn er hat eine Menge interessante Dinge zu erzählen. Aber ich will hier nichts vorne wegnehmen.
Wird erledigt, auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ging es dann weiter und was, oder wie war erstmal die erste Zeit? Du hast jetzt für dich schon gesagt, ich hatte am Anfang Angst, weil alle anderen waren größer als ich.
Das hat sich dann tatsächlich 1999, also 2 Jahre später, geändert. Nicht, dass ich dann auf einmal so viel größer war, aber ich war ein bisschen sportlicher und hatte dann davor auch schon Basketball gespielt, war einen ganzen Monat im Boxen dabei. Und auf einmal habe ich bei den Oklahoma Drills, die mir damals noch Angst gemacht haben, gemerkt, so, hey, wow, warte mal, ich bin ja nicht so leicht umzuhauen, oder ich habe den aussteigen lassen. Vielleicht war das damals auch einfach nur nicht der beste Gegenspieler, aber es hat mir die Confidence gegeben, die ich gebraucht habe. Und auf einmal kam so eine richtige Freude in mir hoch, ne? Erstmal was gefunden zu haben, was mir wirklich was bedeutet, was mir wirklich was gegeben hat. Und dann weiß ich noch, wie ich dann die Shoulderpads behalten durfte, weil ich den Vertrag unterschrieben habe, dass ich halt den Mitgliedsvertrag, und bin dann auf dem Weg nach Hause Bäumen ausgewichen und so, ne, weil ich auf einmal Spaß hatte, ne, und es war großartig, war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Ja, es ist allein schön toll, wie du das beschreibst, dieses freudige, ich stelle mir das tatsächlich elfenhaft vor, wie du dann Bäumen ausgewichen bist, aber auch einfach mit einem Lächeln dabei im Gesicht.
Ja, ja, und diese Freude war wirklich zum ersten Mal in meinem Leben etwas zu haben, was einfach mir viel bedeutet hat. Ich war auch der Einzige so richtig aus meinem, also aus dem Freundeskreis, natürlich mit dem Joe zusammen, aber viele andere damals haben natürlich andere Sportarten gemacht oder waren in ganz anderen Sachen wie in der Computerwelt unterwegs, und ja.
Wie ging es dann weiter?
Dann habe ich bei den Königsbrunn Ants gespielt, bin dann auch in die Bayern-Auswahl gekommen im Jahr 2000, damals als 4. Backup-Quarterback und Starting-Holder. Das war großartig, ne? Und also Holder-Positionen sind verdammt wichtig, also hier Shoutout für alle Holders, I see you guys. Und dann bin ich 2002 in die NFA Munich Monarchs Jugend gewechselt, weil in Königsbrunn leider viele Spieler weg sind und wir nicht so ein großes Team hatten. Und 2003, obwohl ich noch ein Jugendjahr gehabt hätte, bin ich dann wieder zu den Königsbrunn Ants gekommen, in die Herrenmannschaft, habe dort dann bis Ende 2006 gespielt. Dann ging meine Reise nach Stuttgart zu den Scorpions in die GFL-Mannschaft als Backup-Quarterback und Wide-Receiver, wo wir sogar in den German Bowl gekommen sind, in Stuttgart, leider dann gegen die sehr bekannten Braunschweig Lions ordentlich unter die Räder gekommen sind im German Bowl. Und dann hat mich allerdings ein Bandscheibenvorfall zurückgeworfen. Und dann hatte ich ein Jahr später, oder dann beziehungsweise 2009, mein Comeback bei den Munich Cowboys. Aber das war nicht mehr das Gleiche, ne? Mein Rücken war immer wieder tricky. Und dann habe ich schon gemerkt, dass meine Spielerkarriere so langsam dem Ende entgegengeht. Habe dann aber noch ein Jahr bei den Valencia Firebats 2010 mitgenommen. Bin dann eigentlich offiziell retired, aber 2012 durfte ich dann doch nochmal bei den Zwarco Raiders als 3. Quarterback durchstarten, wobei ich da als Camp Arm angefangen habe. habe dann doch noch den ein oder anderen Ball im Camp angebracht und dann durfte ich als dritter Quarterback mit dabei sein. Und das war eine sehr, sehr coole Erfahrung, dann natürlich mit Juan Fatah und Lee Rowland dabei zu sein. Und dann auch Kyle Callahan, der damals ja noch Quarterback war, jetzt der Offense Coordinator ist bei den Raiders, wirklich eine Freundschaft auch aufzubauen. Und das war sehr, sehr cool.
Das ist alleine vom Lebenslauf her ja schon super spannend. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, du hast jetzt ein paar Mal den Verein gewechselt. Wie ist das immer zustande gekommen? Kam man da auf dich zu? Hatte das berufliche Gründe? Und dann natürlich auch den Schritt, einmal ins Ausland zu wagen.
Ja.
Also kannst du uns das näher erläutern?
Voll gerne. Und da bin ich auch sehr ehrlich, ne? Ich habe am Anfang immer versucht, vieles recht zu machen, Menschen. Mhm. Und habe nicht auf mich selber gehört. Und es sind viele schöne Dinge passiert, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, ich komme hier nicht weiter. Und ich glaube, wenn man einfach merkt, dass es einem nicht mehr gut tut, dann ist es, glaube ich, für alle hilfreich, Entscheidungen zu treffen und vor allem auch einfach mal auf sich zu schauen, was jetzt wirklich wichtig ist. Und dieses Jahr 2007 war für mich eins der coolsten Football-Jahre, weil ich damals sehr viele tolle Menschen wie Patrick Geiger, den Joghurt, Jason Scott und noch ganz viele andere. Ich will jetzt die ganze Liste. Mein jetziger D-Line-Coach Simon Gawanda war damals ja auch bei den Scorpions als Spieler. Und, und das war eins der tollsten Football-Jahre, die ich je hatte. Und schade ist es immer, wenn man dann so ein bisschen schlecht geredet wird, wenn man einen Verein verlässt. Diese Vereinsmalerei muss auch endlich mal aufhören. Also ich stelle mir als Coach die Frage, wenn ein Spieler geht, wenn er sagt, Coach Rosa, ich verlasse dein Team jetzt, ich gehe woanders hin, dann ist es nicht böses Blut oder ihm schlecht nachzureden, was Sinn da gibt, sondern die wichtige Key-Frage ist doch, okay, warum? Habe ich irgendetwas gemacht? Haben wir als Verein irgendetwas gemacht? Kann man vielleicht etwas verändern, dass du bleibst? Aber diese Frage wird ja nicht gestellt, sondern der Spieler, der geht, ist auf einmal der Blöde. Und das ist etwas, was einfach endlich mal aufhören muss. Und ich bin dankbar, dass ich das verstanden habe, dass der Mensch unter dem Helm für mich das Wichtigste ist. Und deswegen kümmere ich mich um diesen Menschen, soweit es geht. Und wenn man merkt, okay, es passt nicht mehr, Reisende soll man ziehen lassen, weil die kommen ja vielleicht irgendwann wieder zurück, wenn man jetzt nicht gerade hintenrum oder so blöd dastehen lässt. Und das ist eine der größten Lektionen, die ich da auch wirklich lernen durfte.
Es ist ja definitiv, um da schon mal einzugreifen, das ist ja wahrscheinlich auch immer noch in vielen Organisationen ein Problem. Wir alle haben das beispielsweise irgendwo schon mal gelesen und das ist so ein American Football Ding, dass wenn jemand den Verein verlässt, dass man auf einmal nachtritt und man sich eigentlich also aus Spielersicht kann ich das auch immer nur bestätigen, man fragt sich dann auch, warum habe ich hier meine Knochen eigentlich für ihn gehalten?
Also, genau.
Also,
und wollt ihr nicht unterbrechen.
Alles gut. Man macht das ja hier nicht aus monetärem Interesse und dass man halt sagt, okay, hier steckt jetzt so ein finanzieller Background im Rücken, sondern man hat ja seine Knochen für die Farben ja hingehalten. Und das ist ja jetzt nicht auf einmal weniger wert, nur weil man sagt, man entwickelt sich irgendwo anders hin.
Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Und ich finde es schade, weil es ist keine Sekte, der man hier beitritt. Es ist ein Sport, den wir lieben, den die Menschen, die den betreiben, mit Leidenschaft machen. Egal, ob du jetzt Spieler, Trainer, Staff bist, Referee oder was auch immer. Und es wäre schön, wenn man einfach mal anfängt, die andere Perspektive zu sehen und sich zu unterstützen. Also, wo ich damals weggegangen bin, ich bin da auch sehr ehrlich, weil es die Wahrheit ist, war es nicht so angenehm. Vor allem, wenn man nicht das macht, was Menschen von einem erwartet. Aber das sind Lektionen, die mich unwahrscheinlich geprägt haben und auch später in meinem Leben. Ich wusste, ich war schon mal an so einem Punkt und da kämpft man sich dann weiter durch. Und mich hat alles einfach nur bestätigt, auch bis heute. Ne? Bin ich einfach glücklich und dankbar, da quasi mir selbst vertraut zu haben und nicht irgendwie auf andere Menschen ihre Meinung gehört zu haben. Ne? The opinions of others doesn't have to be your reality. Und most people say what is good for them and not what is good for yourself. Und das ist nicht ego-driven, eine Entscheidung für sich zu treffen, sondern wenn man nicht glücklich ist und man auch keine Lösungen findet, sollte man etwas ändern. Ja. Leben ist viel zu kurz. Und wenn das jetzt jemand böse aufschnappt, cool, freut mich für dich.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie kommt so ein Wechsel nach Valencia zustande? Also ist das dann nur aus Football-Gründen oder weil Valencia auch einfach eine tolle Stadt ist?
Also von den Scorpions bin ich ja dann weg wegen meinem Bandscheibenvorfall und 2009 in München war es dann die näheste Möglichkeit als Augsburger, dort dann wirklich Football zu spielen, eben auch als Backup. Und dann habe ich 2009 angefangen, Lehramt zu studieren, damals noch für Englisch und Spanisch. Und dann habe ich natürlich ein Auslandssemester im Kopf gehabt, ne? Und naja, was kommt einem da besser in den Sinn dann natürlich als Spanien? Und da habe ich einfach mal gegoogelt, also wenn man Spanisch lernen möchte. Und dann habe ich mal gegoogelt, wer war denn so das beste Team? Und dann haben die Valencia Firebats 2009 gewonnen. Und witzigerweise gab es da eine offene Stelle bei Erasmus, auf die ich mich beworben habe, die ich bekommen habe. Und ja, the rest is history. Und dann war ich 2010 bei den Valencia Firebats.
Wie ist dir der Unterschied klar geworden zwischen deutscher Gründlichkeit und spanischer Mentalität? Ist das nur Klischee oder stimmt das?
Na, das stimmt schon. Vor allem habe ich das am deutlichsten gemerkt, wo wir das war diese European League damals, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie damals hieß, und wir hatten ein Spiel gegen ein französisches Team, die Templiers. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und um 12 Uhr war Kickoff und um 10 Uhr war das Feld noch nicht markiert. Und kannst dir vorstellen, was das für ein Drama war, weil die Schiedsrichter gesagt haben, wenn das Feld nicht innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde bereit ist, dann pfeifen die das Spiel gar nicht an. Und witzigerweise haben sich aber das französische Team entschieden, dass sie in der Hitze von Valencia, wo es um 10 Uhr schon richtig heiß war, schon ihr Warm-up beginnen mit Helm, mit Shoulderpad. Und dann, wo ich dann fertig getaped und umgezogen war und dann gegen 20 nach 11 aufs Feld zum Warm-up gegangen bin schnell, war das wie eine Hitzewalle. Und dann waren die Jungs aber schon müde, ne? Und dann haben wir das komplett überraschenderweise gewonnen. Und das spiegelt einfach genau das wider, was ich in Spanien erlebt habe. Diese Leichtigkeit, dieses, oh shit, wir sind spät dran, oh fuck, fuck, ah ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Und irgendwie haben wir es auch hinbekommen. Also es waren wundervolle Menschen, die ich da getroffen habe, aber ja.
Also solche Geschichten, aber ich finde, solche Geschichten machen den Football in Europa dann doch irgendwo aus.
Bisher. Unfassbar. Ja. Damals war Jason Brisbane, der war als Engländer, also in London ist das einer der Top-Athleten, der war auch bei den San Diego Chargers für eine Season. Ich glaube 2008 war er dort und den habe ich da getroffen, ist jetzt einer meiner besten Freunde geworden. Carl Ehrlich, der war Defense Liner bei Harvard, dort auch Team-Captain, ein guter Freund von mir, ne? Und das ist wirklich, wirklich cool, was so passiert, wenn man sich auch mal auf Abenteuer einlässt.
Ja, absolut. Und für dich ging es ja dann anscheinend auch mit Abenteuern weiter. Und du hast danach halt auch, du hast sozusagen ja auch schon gesagt, du hast auch da wieder coole Coaches kennengelernt, die ja in Europa definitiv, also viele größere gibt es jetzt, würde ich sagen, nicht als Lee Rowland und Juan Fatah.
Ja.
Vom Namen und vom Renommee her, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, die beiden sind unfassbar. Also was die zusammen schon auf die Beine gestellt haben, auch die Kultur, die bei den Raiders geschaffen haben, das ist unfassbar und da bin ich auch dankbar. Vor allem mit Lee hatte ich auch ein paar coole Gespräche. Ist immer schade, wenn man sich dann so aus den Augen verliert, aber ja, bin einfach dankbar für diese Zeit und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen für mich.
Es war ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass ihr euch sozusagen als Coaches jetzt nochmal gegenübersteht. Die beiden waren ja bei den German Knights. Und ich weiß, dass sie danach auch bei den Leipzig Kings im Gespräch waren, dann aber gesagt haben, sie gehen sozusagen in Juan Fatahs Heimat und ja, haben jetzt dafür gesorgt, dass die Berlin Adler wieder in der ersten Liga der GFL spielen, also vom Verband. Also es war ganz knapp, dass ihr gegeneinander gespielt hättet. Hätte die das nochmal einen besonderen Kick gegeben oder sagst du im Endeffekt, Football ist Football?
Auf jeden Fall. Also ich finde es immer schön, wenn man auch Menschen trifft von anderen Vereinen jetzt, denen man gegenübersteht, mit denen man auch eine Geschichte hat. Ne? Zum Beispiel der Head Coach in Frankfurt, der Thomas Kösling ist ja auch ein Freund von mir, wo wir uns schon mehrere Duelle geliefert haben. Und da freue ich mich, den zu sehen. Oder auch Kevin Herron von den Zwarco Raiders ist ein Freund von mir, der mich schon gecoacht hat 2002 bei den NFA Munich Monarchs. Unter anderem in der Bayern-Auswahl. und mit dem ich dann auch schon zusammen an der Sideline stehen durfte in der Bayern-Auswahl als Coach oder bei den Munich Cowboys 2016. Also das ist da so eine schöne History und da freue ich mich auch sehr auf diese Begegnungen, weil ich natürlich das Competitive sehe, aber eben auch für mich ist das alles mehr als nur ein Sport, wo Team A gegen Team B so hart wie möglich competet. Ne?
Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, man stellt sich immer, du warst Spieler, warst als Spieler auch sehr umtriebig, dass du dir gesagt hast, ja okay, ich möchte weiterkommen. Also ich kenne auch viele Spieler, die einfach sozusagen, ich nenne es mal, in ihrem eigenen Sumpf bleiben und halt nicht den Schritt außerhalb des eigenen Tellerrands, des eigenen Horizonts wagen, sondern immer sagen, okay, ich bleibe in meiner Komfortzone, was ja nicht schlecht sein muss, aber was vielleicht dazu führt, dass man nicht 100% aus sich herausholt. Wann kam der Schritt für dich, dass du gesagt hast, ich will coachen? Das ist das, was ich wirklich machen will. War das schon der Bandscheibenvorfall, dass du danach gesagt hast, okay, ich möchte jetzt hier nur noch in Organisationen spielen, wo ich von den Coaches was mitnehmen kann? Oder sagst du, das kam irgendwie einen Schritt danach?
Coole Frage. Der Moment, wo ich wirklich verstanden habe, was Football mir eigentlich bedeutet und was ein Coach wirklich auszeichnet, das war 2001 im Trainingslager der Bayerischen Jugendauswahl, wo ich mich dann im Folgejahr, also davor war ich ja der vierte Quarterback, in dem Jahr habe ich mich dann zum dritten hochgearbeitet. Und Florian Bernberg war damals der Head Coach. Ne? Florian Bernberg war ja auch in der deutschen Footballwelt, hat auch viel gemacht, war ja auch bei der Frankfurt Galaxy als Coach mit dabei. Und damals war ich so ein bisschen der Entertainer-Guy. Und dann hat er einfach mal in einem Moment zu mir genau die richtigen Worte gesagt, die ich damals einfach hören musste. Und auf einmal habe ich begriffen, was ein Coach in einem auslöst. Und dann habe ich jedes Wort, das er in dem Trainingslager gesagt hat, wie er uns inspiriert hat, wie er uns zusammengefalten hat, wenn wir einfach nicht mit der richtigen Einstellung da waren, aufgesaugt, wie so ein Schwamm. Und davon sehe ich heute noch. Also falls der Flo das hört, danke Flo vom ganzen Herzen. Du hast damals einen wichtigen Grundstein in mir gesetzt. Und da habe ich gemerkt, irgendwann möchte ich das auch mal. Aber natürlich war ich damals noch in meiner Phase, ich will NFL-Europe-Spieler werden, ich schaffe das und alles, wie man halt so träumt. Und das ist ja cool. Ich finde, die Träumer sind auch die Menschen, wenn sie dann in die Tat kommen, die auch wirklich viele schöne Dinge bewegen. Und dann bin ich allerdings schon sehr früh ins Coaching reingerutscht. In der Bayern-Auswahl war ich dann ab 2004 bis 2006 der Quarterback-Coach, habe dann auch in der Königsbrunner Jugend 2005 die Jugend in Zusammenarbeit mit Sascha Al-Aga als Offense-Coordinator übernommen. Und so ging es dann schon sehr früh in die Richtung des Coachings. Was ich hier nur nicht empfehlen kann, ist zu coachen und zu spielen, weil das hat meine Leistung als Spieler wirklich runtergebracht. Ich war ja 4 Jahre in der Bayern-Auswahl, durfte 2004 auch in der Herren-Nationalmannschaft bei einem Freundschaftsspiel gegen die Tschechei meinen Auftritt machen als Backup-Quarterback. Aber dieses Coachen der Jugendspiele und dann direkt danach selber spielen, hat mich sehr ausgebrannt. Das war mir damals nicht bewusst, aber rückblickend verstehe ich das immer deutlicher. Genau.
Ich finde das total erfrischend, wie du deine eigene Spielleistung oder deine Position innerhalb des Teams irgendwo gleich immer mit dazu nennst. Weil man hat immer mit ganz vielen Leuten zu tun, die halt dann sagen, also die sich größer machen, als sie eigentlich sozusagen sind, die halt grundsätzlich, ja, ich habe da und da gespielt, also ich habe auch mit bei den Hildesheim Invaders beispielsweise mit ganz vielen Leuten gespielt, die kenne ich gar nicht, weil ich weiß, dass ich ja wirklich da war und dann wurde man in der Stadt angesprochen, ja, du spielst doch mit dem und dem zusammen und man musste sich fragen, nee, come on, der war 3-mal beim Training, also das ist ja noch nicht spielen und du hast ja bei all diesen Teams gespielt und ich meine, wenn man allein in die Nationalmannschaft eingeladen zu werden, ist ja schon eine riesige Ehre.
Also, das war cool, das war richtig cool und ich vergesse auch nie, wie ich im Offense-Meeting dann im Hotel in Dresden die Nationalhymne gelernt habe, während Coach Hanselmann, hoffentlich hört er das jetzt nicht, da Plays installiert hat im Meeting, aber mir war es unfassbar wichtig, dass ich einfach die Nationalhymne nicht vermassel und André Mattes hat es gesehen, wie meine Notizen damals waren, das war ziemlich witzig, ja.
Ja, direkt. Und was da, wir müssen es mal auf einen Satz runterbringen. Und Mir wurde in meiner Vorbereitung auf dieses Interview gesagt, dass du auch ein großer Fan von Motivationsreden bist und von Motivational Speeches. Und deswegen frage ich dich jetzt eine Sache und du versuchst es, sagen wir mal, in ein, zwei Sätzen runterzubrechen.
Cool.
Das ist ein Satz von Kobe Bryant, den er zu den Spielern der Alabama Crimson Tide gesagt hat in der Saisonvorbereitung.
Okay, jetzt bin ich ziemlich gespannt, ne?
Tell me your why.
Puh. Coole Frage, wahrscheinlich sogar die wichtigste Frage. Mein Why ist, dass ich der Beste sein möchte, der ich sein kann, um meine volle Kraft, volles Potenzial zu leben, auf diese Welt zu bringen, diese Zeit zu nutzen, die ich habe, weil die sehr begrenzt ist, um die Menschen, die ich betreuen darf, die ich coachen darf, mit denen ich meine Zeit verbringen kann, dabei zu begleiten, ihr volles Potenzial auf diese Welt zu bringen. Denn ich glaube nicht, dass wir hier sind, um average zu sein, um durchschnittlich zu sein, sondern um das Leben wirklich vollkommen zu leben. Und das ist mein Why. Passion, Love und volles Potenzial.
Sehr, 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 wirklich sehr cool. Und das Schöne ist, auch noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das kommt ja auch tatsächlich richtig authentisch an. Also es wirkt nicht so, dass Frank sich jetzt gedacht hat, ja okay, ich habe jetzt den nächsten Zettel abgearbeitet, sondern das ist hier pure Authentizität und Leidenschaft, die sogar über so einen Videocall vermittelt wird. Also das muss man ja auch immer noch dazu sagen. Finde ich, dass das total klasse ist, wenn so genau das halt rüberkommt.
Football hat mich damals aus einer sehr schwierigen Phase rausgebracht und wie ich es schon am Anfang kurz gesagt habe, zum ersten Mal was gegeben, das mir wirklich Freude bereitet hat. Natürlich hatte ich Freude davor und ja. Auch alles, was ich gebraucht habe. Ne? Es ist nicht so, dass mir irgendwas wirklich gefehlt hat von meiner Kindheit damals. Ne? Also wunderschön, da habe ich echt nichts zu sagen, aber war halt selber in einem riesigen Loch und diese Freude zu sehen, zu spüren in einem selbst und im Nachhinein noch viel mehr zu verstehen. Das ist der Grund, warum ich auch noch im Coaching mit dran bin, um das weiterzugeben. Und wenn ich es schaffe, dass ein Satz, eine Technik, eine Situation jemanden diesen Schwung mitgibt, dass er wirklich anfängt, an sich selbst zu glauben, mal die Meinungen von anderen zu ignorieren und wirklich Gas zu geben und dann seinen Traum umsetzt, das ist der größte Moment, ne? Sei es im Feld dann, dass man ein Play, das man executed, das funktioniert oder dann noch viel größer gesehen, dass ein Spieler irgendwann mal kommt und sagt, hey, das war so eine coole Zeit, ich danke dir, ne? Das ist unfassbar und deswegen ist es mir auch so wichtig, eben selber auch Danke zu sagen an die Coaches, die ich hatte, die mich geprägt haben, an die Spieler, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, auf dieser langen Reise jetzt auch schon, weil das ist nichts Selbstverständliches. Und da ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich gebe mein Bestes und das ist alles, was ich wirklich kontrollieren kann. Und wenn man das macht, kann man sich am Ende in den Spiegel schauen und das ist alles okay. Lernt man aus den Fehlern und macht weiter.
Wir müssen noch ein bisschen in deinem Lebenslauf arbeiten. Von deiner Spielerkarriere zum Headcoach der Cologne Centurions. Was ist da in der Zwischenzeit passiert? Wie bist du dazu gekommen?
Okay, leg mal los. Ne? In der Zwischenzeit, als ich dann wirklich 2012 meine Spielerkarriere beendet habe bei den Raiders, war die letzte Station, war ich ja schon am Coachen. Also ich habe 2011 angefangen oder Ende 2010 die Augsburger Jugendmannschaft, die damals in der Jugendaufbauliga war, zu übernehmen mit einer Spielgemeinschaft mit Landsberg. Das habe ich bis einschließlich 2012 gemacht, war auch seit 2011 dann Quarterback-Coach der Jugendnationalmannschaft und Offense-Coordinator der Bayerischen Jugendauswahl. Und 2012 habe ich dann die Spitze erreicht, da war ich Spieler bei den Raiders, Coach eben bei der Augsburger Jugend, Head Coach und auch noch Quarterback Coach der München Rangers, damals einer Bayernliga-Mannschaft in München. Und da ging mein Weg schon ganz klar in das Coaching. Ne? Da war ich auch noch jung und hungry und dachte mir, ich kann hier die Welt erobern, indem ich alles gleichzeitig mache. Auch ein Fehler. Aber es hat mir halt geholfen, sehr viele Erfahrungen zu sammeln in kurzer Zeit und viele Fehler zu machen, um besser zu werden. Und in der Bayern-Auswahl war ich dann bis 2015. Aber nach dem Jahr 2012 bin ich dann bei den München Rangers eingestiegen und habe dort den Head-Coaching-Posten eigentlich übernommen. 2013 eher noch Offense-Coordinator und 2014 dann Head-Coach. War dann 2015 als Offense-Coordinator bei den Kirchdorf Wildcats in der GFL 2, 2016 bei den Munich Cowboys GFL 1 und Offense-Coordinator 2017 Offense-Coordinator bei den Dukes. Also man merkt schon, ich habe auch viel den Verein gewechselt, weil ich aber einfach sage, wenn ich irgendwo nicht erfüllt bin, bringe ich auch nicht die beste Leistung. Und ich weiß, dass viele das nicht verstehen. I don't care. Es ist mein Leben, meine Entscheidungen. Ich würde Dinge da genauso wieder machen, weil ich das einfach wichtig finde, erfüllt und glücklich zu sein. Und wenn ich was suche, dann suche ich weiter, wie Steve Jobs es ja sagt, don't stop looking in seiner Stanford Speech. Wenn du noch nicht das gefunden hast, was dich wirklich erfüllt. Und mein vager Traum war ja aber immer, in die USA als Coach zu kommen. Als Spieler war mir schon klar, dass ich da nicht irgendwann mal gut genug sein werde, vor allem nach dem Bandscheibenvorfall. Aber auch davor schon, wenn ich mal hier ehrlich bin. Auf jeden Fall habe ich dann aber 2017 den Graduate Assistant Coaching Job bei der University of Texas at El Paso bekommen, wo ich dann 2 Jahre war. Dann ist mein Visum ausgelaufen. Andere Teams wollten mich nicht einstellen, weil das Visumprozedere zu kompliziert war. Und ich war aber noch nicht bereit, nach Hause zu kommen, habe mich dann überall anders auf der Welt beworben und bin dann in Japan gelandet, 2019 als Defense Coordinator der Lixil Deers. Kam ein Jahr später zurück, wollte dann bei den Ingolstadt Dukes einsteigen. Das war aber das Corona-Jahr, wo dann kein Spielbetrieb war. Bin dann letztes Jahr bei den München Rangers als Head Coach eingestiegen und es gab dann aber da auch gewisse Dinge, wo ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich wirklich möchte. Also wenn ich noch weiter coache, dann wirklich auf einem höheren Level. Dann kam David Drain um die Ecke, unser General Manager, hat mir den HC hier angeboten. Und das ist jetzt my life story in a nutshell. Ja. Und jetzt bin ich in Köln.
Also auch hier wieder viel gesehen, viele Eindrücke auch gesammelt, ja. Und sich auch also halt offen geblieben, so open, also man spricht ja sozusagen ja immer von open Mindset, open-minded sein. Ja. Ich finde es total spannend. Wir müssen jetzt natürlich hier klären, Amerika, Japan, Deutschland, wie ist das Spielniveau einzuschätzen? Weil das fällt, glaube ich, auch immer vielen schwer, weil man sieht eigentlich immer nur, man sieht die NFL und sieht diese Überathleten. Ja. College kann man dann schon wieder schwieriger einschätzen. Aber auch das sind immer noch Überathleten.
Ja.
Und Japan, die Liga in Japan wird ja eigentlich, soweit ich weiß, auch noch über den europäischen Football von der Qualität hergestellt. Liege ich da richtig oder sagst du, naja, das ist vor 10 Jahren mal aktuell gewesen eigentlich. Mittlerweile haben wir da aufgeholt.
Nee, und ich weiß, dass ich mir dadurch keine Freunde mache, aber ich stimme dir dazu. Ich sehe die japanische Liga nach der NFL und CFL. Ich meine, jetzt muss man vorsichtig sein, jetzt kommt ja noch die USFL und dann die XFL mit dazu. Aber die japanische Liga ist außerhalb von Nordamerika. Damit kann ich das, glaube ich, ganz gut kategorisieren. Für mich die beste Liga. Und warum? Weil die Japaner College-Football haben. Das heißt, die geben da ordentlich Gas. Einer meiner Linebacker hat mir da erzählt, nachdem er mal im Spiel den Helm verloren hat und trotzdem Kopf voraus in den Tackle reingeschossen ist, dann natürlich eine kleine Platzwunde hatte. Und ich ihm sage, Sugiyama, warum machst du das denn? Ne, sei doch smart. Sagt er, naja, im College haben wir 6-mal die Woche Vollkontakt trainiert, Coach, ich kann gar nicht anders. Und ich so, warte mal, 6-mal die Woche Vollkontakt? Ah, die haben ja keine NCAA-Regulations, weil ich liebe Japan, ich liebe diese Mentalität, diese Disziplin. Da können wir alle uns ein Stück abschneiden von dieser Complaining-Community, die wir sind, also von dieser Alles-Meckern- und Beschweren-Gesellschaft, die wir leider irgendwo sind. Das haben die Japaner halt überhaupt nicht. Aber diese Working-Hard-Mentalität haben sie sehr extrem, leider auch im Football. Und das ist natürlich nicht gesund. Aber deswegen sind diese Jungs auch einfach so diszipliniert, so gut, weil die halt im College das auch machen und dann eben bei den Top-Teams in Japan auch ein großer Sponsor dahinter hängt, wo auch wirklich alles top strukturiert ist. Also Ich war damals bei den Lixil Deals, wir waren Area One, das heißt, es war damals nicht die Ex-Super, wo diese Top-Teams sind, sondern quasi eine Stufe drunter. Und da hatten wir Lixil als Sponsor, das heißt, wir hatten pro Training 4 Videoleute, wir hatten 2 Physios, wir hatten 2 Strength-Coaches dabei, wir hatten 6, 7 Waterboys. Da war so viel alles schon organisiert, wo ich mich wirklich um nichts kümmern musste, wie fast schon am College. Und das war richtig cool. Und das sehe ich halt einfach in Europa, dass wir jetzt mit der ELF, auch GFL haben natürlich Top-Teams. Also ELF, GFL sind da super Leute. Zum Beispiel die Unicorns sind eins der Top-Teams. Da kenne ich ja auch den Jordan und den Johnny Brenner sehr gut, den David Zeller, den Special-Teams-Coordinator, Joe Joyner natürlich als Receiver-Coach. Ja, ja. Ne? Und das ist ja eins der top-organisiertesten Teams, weil da einfach so viel schon automatisch jetzt inzwischen passiert. Und da müssen wir halt hinkommen. Aber ich glaube, solange wir kein College-Football-System in Deutschland haben, werden wir immer den einen Step hinten dran sein, weil uns dann einfach da gewisse Experience fehlt. Und dann muss man sich mal vorstellen, in Japan ist es dann auch so, dass ja dann das Top-College-Team am Ende des Jahres gegen das Top-Professional-Team quasi spielt. Und das ist dann immer im, jetzt habe ich tatsächlich den Namen von dem Stadion vergessen, aber mitten in Tokio. Und da sind dann auch echt mehrere tausend Zuschauer. Also das ist richtig, richtig cool, was da schon passiert.
Ich finde es alleine richtig, richtig cool, einfach mal so einen Einblick zu kriegen, weil man kann das gar nicht einschätzen, wie, jetzt kann man tatsächlich mal sagen, da drüben Football gespielt wird und gelebt wird. Und das ist ja total spannend. Du sagst also prinzipiell, die Weiterentwicklung hier in Europa kommt über die Weiterentwicklung der Jugendförderung.
Definitiv. Und aber auch im Alter der jungen Erwachsenen. Also zum Beispiel in Bayern, deswegen ist es so schade, dass die U19-Auswahl gecuttet wurde. In der bayerischen Jugendauswahl haben wir die größten Steps bei Jugendlichen erlebt, zwischen den 16- und 19-Jährigen, die wir in der Bayern-Auswahl hatten. Da sind so gute Jungs rausgekommen. Lorenz Regler, Marvin Rutsch, um 2 zu nennen, die jetzt bei der Galaxy wirklich Top-Receiver sind. Diese Jungs hätten ihren Weg bestimmt auch gemacht, wenn die U19-Bayern-Auswahl es damals nicht gegeben hätte. Aber dadurch, dass sie diese Chance hatten, war das halt schon nochmal ein Booster. Ne? Und wenn ich jetzt die Japaner da nochmal herhole, weil mir das echt wichtig ist, das zu sagen, die arbeiten mehr als der durchschnittliche Deutsche, teilweise von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends, montags bis freitags. Das heißt, der Trainingsbetrieb in Japan für Football findet nur am Wochenende statt. Die Spiele sind auch alle 2 Wochen, weil die japanische Liga das natürlich weiß. Das heißt, wir hatten den Samstag. Der Samstag war gefüllt mit Lifting, Meeting, Training. Und das Training war mindestens 3 Stunden, teilweise mit einem Hardcore-Conditioning am Ende. Dann nochmal Meeting und am Sonntag nochmal der halbe Tag. Mittwoch war unter der Woche so ein freiwilliges Training für jeden, der es halt schafft. Hat man halt ein bisschen Athletik gemacht, bisschen Individuals. Und da beschwert sich aber niemand. Boah, Coach, das Training geht schon 3 Stunden. Oder, boah, ich musste so lange arbeiten, ich schaff's heute nicht ins Training, weil ich müde bin und so. Es gibt's dort einfach nicht. Natürlich fehlt mal der ein oder andere aufgrund von diversen Dingen. Aber das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Ich hätte sagen können, wir stellen uns jetzt rückwärts auf als Defense Coordinator, ne, zu meinen Linebackern, und wir lassen uns auf den Boden fallen, und die hätten das sogar ausgeführt. Das ist jetzt natürlich übertrieben, da hätte bestimmt einer mal kurz nachgefragt, warum wir das machen. Aber dieser Respekt, den ich da entgegenbekommen habe, einfach nur von diesem, ich bin jetzt der Coach, da sind die Spieler. Natürlich haben die dann ab und zu mal Dinge gefragt, weil ich als Coach eben sehr viel Kommunikation mit meinen Spielern möchte und extrem nachfrage. Aber das ist etwas, was ich mir wünsche, was ich versuche, auch noch viel mehr in unserer Gesellschaft reinzubringen. Einfach dieser Respekt auch vor allen anderen. Die Person, die am Game Day das Obst schneidet, ist für mich genauso wichtig wie jemand, der spielt, weil wir alle brauchen, um erfolgreich zu sein. Und das, glaube ich, ist eins der Probleme, die wir noch ein bisschen hier haben. Aber jetzt schweife ich, glaube ich.
Alles gut. Es ist ja jetzt aber natürlich, jetzt muss man die kritische Frage auch erlauben. Du bist Head Coach einer ELF-Franchise. Und bei allem, was die ELF total toll macht, sei es Marketing, sei es die Präsentation des Sports und auch die Professionalisierung des Sports, das kann man, glaube ich, alles so formulieren. Also da hat die ELF hier in Europa definitiv auch also von Social-Media-Auftritten kann man sich tatsächlich auch einfach nur wirklich Scheiben abschneiden und auch was die Reichweiten angeht. Aber was man auf jeden Fall kritisieren kann, ist, dass es noch kein Jugendkonzept gibt. Würdest du sagen, du würdest, also wie ich dich jetzt einschätze, das direkt unterstützen, dass es da irgendwelche Kooperationen gibt, wahrscheinlich mit Landesverbänden und so weiter?
Würde ich mega cool finden. Und das ist der Punkt, den ich auch schon ein paar Mal gehört habe. Und da möchte ich jetzt nur mal, nicht um irgendwie das in Schutz zu nehmen, aber zu sagen, es ist jetzt die zweite Saison von dieser Liga. Es ist jetzt zum ersten Mal die Chance, dass jeder Spieler von einer Franchise die Möglichkeit hat, ein bisschen Kohle zu verdienen. Ne? Sind wir mal ehrlich, du wirst als deutscher Footballspieler in Deutschland nicht unbedingt reich werden, bis jetzt. Aber wenn ich mir überlege, dass ich diese Nebenjobs, die ich damals hatte, sei es an der Tankstelle, sei es als Türsteher in irgendwelchen Studentenclubs, und nicht hätte machen müssen und dann am nächsten Tag voll müde aufstehen, Jugend coachen, dann Herrenmannschaft spielen, sondern ich hätte diese 450 Euro verdient oder vielleicht auch weniger durch das, was ich sowieso schon liebe und mache. Ist das nicht cool?
Absolut.
Und jetzt, und das ist, muss man halt einfach sehen, dass das jetzt das zweite Jahr von dieser Liga ist. Und ich denke, wir sind, oder diese Liga ist auf einem sehr, sehr guten Weg und da wird auch einiges noch kommen. Aber natürlich sind da Menschen, die sofort das Negative nur sehen wollen, nur das Schlechte sehen wollen. Und das verstehe ich. Das pusht ja dann auch nach vorne, weil das gewisse Dinge aufzeigt. Aber ein bisschen sich entspannen, ein bisschen Geduld zu haben. Und ich glaube, da kommen wundervolle Dinge. Und jetzt mit den beiden österreichischen Powerhouses, ne, wie den Raiders und den Vikings, sind natürlich etablierte Mannschaften mit in der Liga, die ein Top-Jugendprogramm haben, der 10-jährige Sohn meiner Freundin spielt bei den Swarco Raiders in der U12, ne? Coco, wenn du das hörst, let's go, ne? Und das ist so schön, das zu sehen, was die da wirklich machen. Und das sollte, finde ich, das Ziel sein, aber auch ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus geguckt. Die Swarco Raiders haben jetzt eine ELF-Mannschaft, haben von dem Verband die Unterstützung, dass sie auch in der AFL antreten dürfen. Und können somit einfach ihr Programm genauso weiterführen. Und ich glaube, das sollte doch vielleicht irgendwo die Lösung sein, ne? So, dass man sich mal zusammenfindet. Aber ja, genau.
Das ist doch ein gesunder Ansatz. Versuchen zu kooperieren, zu sagen, okay, wir stellen die Entwicklung des Sports über unsere Egos in irgendeiner Form. Und ich gebe dir vollkommen recht, man ist jetzt hier in der ELF im zweiten Jahr. Und macht jetzt sozusagen, hat schon sozusagen, was strukturelle Dinge angeht, den Anspruch von, warum habt ihr das nicht schon seit 30 Jahren gemacht? Weil auch der Verband ist ja nicht mit 7 Ligen sozusagen angetreten zum Start hin. So, das muss man vielleicht sozusagen auch mal, also Fairness halber sagen. Ich sage nur, habe ich auch das auch so eingeleitet, dass man es kritisch hinterfragen muss, weil es im Moment das noch nicht gibt. Es gibt Leuchtturmprojekte, was Jugendcamps angeht. Ja. Aber da, man muss sich halt einfach die Frage stellen, wie können wir Spieler weiterentwickeln? Wo können junge Spieler sozusagen auf das Level gebracht werden, irgendwann die Chance zu bekommen, mit ihrem Sport Geld zu verdienen?
Ja, genau. Und jeder Spieler, der es ja schafft, aus Deutschland heraus ist ja in die USA zu kommen, in eine höhere Liga zu kommen, bringt ja so viel Mehrwert. Und das ist vollkommen egal, ob das jetzt ein Spieler aus der ELF ist, aus der GFL ist, aus der AFL. Das hilft ja dem europäischen Sport. Und das ist so das größere Ziel, das ich sehe. Natürlich sitze ich hier in Cologne Centurions Headquarters und bin natürlich darauf bedacht, dass wir möglichst erfolgreich sind. Aber ich möchte den Sport vorantreiben als Ganzes. Und wenn ich jetzt überlege, das war jetzt die erste Saison aus Sicht der Centurions. Letztes Jahr musste man, glaube ich, mit beginnend März schnell alles innerhalb von 2-3 Monaten aufbauen. Dieses Jahr war das erste Mal, dass man eine längere Vorbereitungsphase hatte. Das heißt, das war das erste Mal für diese ELF-Franchise. Wie macht man das denn eigentlich? Für mich ist es auch was Neues gewesen. Oh, wir haben gewisse Verträge, die erst ab April starten. ja, wie machen wir das denn jetzt in der Vorbereitung genau? Ne? Weil ich die Jungs ja dann nicht ständig reinholen kann, auch schon versicherungstechnisch und alles. Also da sind so viele Lernsachen. Und wenn sich das mal so eingegroovt hat, ne, dann bin ich mir sicher, dass da auch tolle Dinge passieren. Und deswegen für alle, die alles immer nur das Negative sehen wollen, cool, macht es doch. Aber Dinge brauchen auch Zeit, wie du es so schön gesagt hast. Es gab nicht von Anfang an 6 oder 7 Ligen, ne?
Ja. Es ist jetzt natürlich, du bist jetzt natürlich an einem Punkt, an einem Standort, der ja footballtechnisch in Deutschland total spannend ist, wo man sich auch, wenn man nicht aus der Region kommt, immer fragt, ja, wie machen die das? Wie soll das eigentlich alles funktionieren? Es spielen sozusagen in der Region Düsseldorf-Köln 2 ELF-Teams und 2 GFL-1-Teams. Sagen wir mal, wir machen jetzt einfach mal, drehen das mal um. Du drehst jetzt hier einen Recruiting-Film. Warum sollen die Spieler zu den Cologne Centurions kommen? Ich formuliere das direkt so, du musst nicht sagen, warum sie nicht zu den anderen kommen müssen, sondern warum Centurions?
Ich kann nur das sagen, was ich jedem Spieler sage, dass ich mein Bestes gebe, um dir als Spieler zu helfen, der Beste zu werden, der du sein kannst. Bin ich allwissend? Nein. Mache ich Fehler? Ja. Ich habe keine Angst einzugestehen, wenn etwas nicht gut funktioniert, aber mir liegst du als Mensch unter dem Helm am Herzen. Und das meine ich auch wirklich so. Und deswegen mache ich nicht nur footballtechnische Dinge, sondern auch neben dem Feld, wie zum Beispiel Breathwork, ne, durch die Atmung tiefer reinzukommen, um mehr Focus zu haben, um mal den ganzen Stress wegzulassen, das Ventil zu öffnen, damit mal der ganze Druck, den man sich selber macht, rauskommt und du auch wirklich als Mensch daran wachsen kannst, weil du Werkzeuge bekommst, die dir vielleicht in gewissen Situationen auf und neben dem Feld helfen. Und deswegen, um das Recruiting-Video für die Centurions hier abzuschließen, wenn du dich entscheidest, ein Centurion zu werden, sei dir sicher, dass ich mein Bestes geben werde, damit du hier die Chance hast, der Beste zu werden, der du sein kannst. Aber du musst schon selber auch was mitbringen. Ne? Wir können dich nicht komplett pampern. Ne? Und da wird es Phasen geben, weil ich bin da komplett ehrlich. Ich verspreche niemanden hier Sunshine and Rainbows und Schmetterlinge, die rumfliegen, sondern es wird Phasen geben, wo man vielleicht denkt so, puh, okay, ich wünsche mir hier mehr Playing Time und so weiter, aber be so good that I can't ignore you und dann ist es kein Problem. Ne?
Das ist, also auch das ist ja eine ehrliche Herangehensweise. Weil jeder Spieler hat es, glaube ich, irgendwann mal gehört, dass am Anfang sozusagen, wenn die Saison noch nicht losgegangen ist, einem irgendwas versprochen wurde und hinterher hieß es meistens, ja, schwierig, ist doch nicht so eingetreten.
Das findest du bei mir nicht und wenn das mal irgendwo in der Vergangenheit so war, dann entschuldige ich mich auch dafür. Bei mir ist es wirklich wichtig, das, was man da so bespricht, auch zu machen. Und ich habe bei UTEP, bei den Recruiting Weekends, ein paar Coaches, die nicht so nett zu Menschen und Spielern sind, die im Training, sorry, wenn ich es jetzt direkt sage, einfach Leute mal gern mit der F-Bomb bewerfen oder der MF-Bomb. Und weiß ja nicht, wie direkt ich hier in deinem Podcast sprechen darf. Ne?
Also wir piepen hier gar nichts. Also das muss man auch mal ganz klar.
Passt, dann war die Motherfucker-Bombe sehr oft, die habe ich als GA auch gern bekommen, also nicht, dass ich sie gern bekommen habe, aber sie wurde mir gerne aufgedrückt und dann sehe ich diese Menschen, die die Spieler wie teilweise ein Stück Scheiße im Training und im Spiel behandeln, wie sie dann bei den Recruiting-Weekends einfach sind, diese Coaches und du glaubst, das ist der netteste Mensch auf der ganzen Welt. Und auf einmal der fürsorglichste Mensch auf der ganzen Welt. Und kaum beginnt Spring Practice, werden die Jungs wieder gemotherfuckt und rumgeschubst wie was auch immer. Und dann denke ich mir, wenn das bedeutet, so zu sein oder dass ich so werden muss, um auf dieses Level wirklich langfristig dort coachen zu können oder auch hier die richtigen Spieler mit Worten ranzubringen, dann ist es nicht mein Weg und den werde ich auch nicht gehen. Und wenn das bedeutet, dass dann ein Spieler, der dann woanders landet, passt. Aber dann weiß ich wenigstens, wenn ich in den Spiegel schaue am Ende, okay, ich war ehrlich, ich war wahrhaftig und ich habe diesem Menschen gesagt, was ich wirklich denke und fühle und dann hat es halt in dem Jahr nicht gepasst. Aber in the big picture glaube ich, dass das sich immer auszahlt. Wahrheit und Herz.
Wir kommen mal ein bisschen zu der Saison, weil es du bist jetzt Head Coach der Cologne Centurions und natürlich, das ist es Sport. Das heißt, es gibt Ziele. Was habt ihr euch als Franchise für dieses Jahr vorgenommen?
Die beste Mannschaft zu sein, die wir sein können. Was natürlich anfängt, dass jeder Spieler der Beste versucht zu sein, der sein kann. Und dass wir es Game by Game, Training by Training nutzen möchten, um immer ein bisschen besser zu werden. Ein Rückschritt, wenn mal ein schlechteres Training ist, sehe ich wie ein Bogen, der sich spannt, damit man dann weiter schießen kann. Aber natürlich würden wir gerne Ende September noch im Trainingsbetrieb sein.
Und das ist doch, aber das klingt doch gut. Ich finde es total angenehm, die Cologne Centurions, wenn man sie über Social Media Kanäle nämlich verfolgt, sieht man A, dass auch der Head Coach beim Strength Test auf jeden Fall ein paar Mal, also für einen Coach auf jeden Fall nicht schlecht bencht. Das kann man auch, das kann man so sagen. Bist du der stärkste Head Coach der ELF?
Puh, also jetzt muss ich mal schnell überlegen. Ich glaube, Coach Kösling ist ein sehr gefährlicher Mann, da muss ich aufpassen. Ich glaube, der könnte da competitive werden beim Benchpress, aber vielleicht sollten wir da mal so ein ELF-Head-Coaching-Benchpress-Contest machen. Aber ich würde jetzt mal die Frage mit vorsichtig Nein beantworten. Da gibt es bestimmt ein paar Maschinen da draußen.
Ich finde, das Schöne ist, die Centurions gehen ja dann doch für europäische Verhältnisse einen ungewöhnlichen Weg. Ich habe dir das im Vorgespräch schon mal gesagt, was ich total cool finde. In Europa ist es ganz häufig so, dass man dann doch irgendwie sich einen Ami herholt, der ist amerikanischer Staatsbürger und deswegen wird der ja Football coachen können. Die Centurions haben nicht nur einen deutschen Headcoach, sondern gehen auch mit einem deutschen Quarterback in die Saison, mit Jan Weinreich. Wie cool ist das? Also ich persönlich habe es nämlich auch schon ganz häufig erlebt, dass ich mit deutschen QBs in einer Mannschaft war und mir gesagt habe, ey, die haben richtig Talent. Und dann wurde halt, ich sag jetzt mal, irgendein D3-Ami hergeholt, der sicher super, super Menschen, keine Frage, sind das alles gewesen. Aber ich habe mich immer gefragt, warum gibt man nicht dem Local vor Ort hier wirklich mal einen Shot, dass er zumindest mal 1-2 Jahre hier als Starter sich weiterentwickeln kann. Und dann kann man ja immer noch sehen, okay, reicht's für mehr oder nicht.
Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Da sind jetzt zwei Dinge, die ich sagen möchte. Erstmal zu der Quarterback-Situation. Mit dem Jan habe ich zum Beispiel schon in der Jugend Natio gearbeitet, 2015. Ich mag ihn. Wir kommen super zurecht und das war auch schon von Anfang an so und ich halte von ihm auch sehr viel. Er hat eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe und ich finde, er hat auch einen sehr guten Step in dieser Preseason gemacht, übernimmt das Ruder, audibelt, wenn er sein muss, macht hier oder da diese kleinen Adjustments, die wichtig sind, vom Game Management her. Ich finde auch im Scrimmage hat er sich super gemacht und deswegen freue ich mich darauf, auch als ehemaliger deutscher Quarterback hier diese Fahne hochzuhalten und sagen, nee, wir gehen diesen Weg weiter. Er hat sich das letztes Jahr ja auch erarbeitet, ne, diese Position und auch gute Spiele eben geliefert. Ne. Also deswegen war für mich von Anfang an keine Frage, ob wir ihm dieses Vertrauen geben oder ob wir einen Ami holen. Und ich würde diese Entscheidung immer wieder treffen, weil ich mir nichts mehr wünsche, natürlich außer dem Erfolg der Centurions, aber für ihn persönlich, dass es einfach ein Jahr wird, wo er mal mit dem vollen Vertrauen, das er ja von uns allen bekommt, aufspielen kann. Und das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Und auch die Jungs, die dahinter stehen, der Alex Frisch ist so ein hungry young guy, ne, der so eine coole, lässige Art hat. Man hat das Gefühl, es könnte 4. und 35 sein an der eigenen was auch immer, Yardline, wo wir dann landen, das letzte Play of the Game und der ist immer noch tiefenentspannt und macht es schon irgendwie. Und das mag ich sehr. Und dann unser dritter Quarterback, der Tobi Jamuzek, jetzt hoffe ich, habe ich den Nachnamen richtig ausgesprochen, Tobi, ne? Ist ja schon eher der Veteran in der Group, aber ich mag seine Art, die Energie, die er bringt. Und auch er hat im Scrimmage ein paar Plays bekommen und hat da seinen Job echt gut erledigt, obwohl er jetzt nicht viele Reps im Training bekommt. Ne? Und das ist eine coole deutsche Quarterback-Gruppe, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und auch da werde ich natürlich mein Bestes geben, die Jungs zu unterstützen. Weil es einfach schön ist, auch als ehemaliger deutscher Quarterback, wo ich genau diesen Struggle kenne, wird einem ein Ami vor die Nase gesetzt, die halt einfach oft mehr Experience haben. Ne? ja, da tut es manchmal weh, dann gebencht zu sein, aber ich freue mich drauf und bin da ready. Und dann möchte ich nur kurz sagen, dass ich auch natürlich dem David Rain danke, dass er mir da als deutschem Head Coach hier das Vertrauen schenkt. Aber was ich da wirklich ganz klar auch sagen möchte, ist, weil ich die Chance hatte, eben beim College zu sein als Graduate Assistant Coach, weil ich die Chance hatte, mal bei zwei NFL-Teams so ein Volunteer-Internship mitzumachen, ne, bei den Cowboys und bei den Bengals. Es gibt in den USA großartige Coaches. Bill Callahan, der O-Line-Coach damals 2012 bei den Cowboys, bis 2014 war ich auch nochmal da, der jetzt bei den Browns ist. Bei dem durfte ich dann auch zu Hause sein für diese Tage, wo ich dort war, ihn mal live erleben. Unfassbar. Es gibt deutsche Coaches wie mein O-Line-Coach hier, der Eugen Kremser, einer meiner besten Freunde, für mich der beste O-Line-Coach, den ich kenne, abgesehen von diesen NFL-Guys, weil der einfach dieses Spiel versteht an der Line of Scrimmage, weil er versteht, was es bedeutet, für einen O-Liner jemanden zu blocken oder auch auf der D-Line einen Rush zu üben, das Gap zu halten. Und das ist einer der krassesten Coaches, ein Deutscher. Das heißt, bei der Zeit bei UTEP waren dann auch Coaches, die wundervoll sind. Coach Peace, damals der Offense-Coordinator, unfassbar cool. Aber es gibt auch Coaches, die menschlich total daneben sind und auch fachlich jetzt nicht unfassbar, obwohl da NFL auf dem Resümee steht. Und das ist nichts Persönliches, das sind einfach Facts. Also warum erzähle ich das? Weil man als deutscher, als europäischer Coach, als nicht-amerikanischer Coach ein verdammt guter Coach sein kann, auch auf dem USA-Level coachen kann, weil die callen die gleichen Konzepte, die sind halt mehr experienced, haben vielleicht noch mehr Verständnis für diese Konzepte. Aber es ist nicht so, dass in der NFL zum Beispiel komplett andere Konzepte gelaufen werden, als vielleicht hier in einem Jugendteam. Ne? Ein Smash-Konzept ist ein Smash-Konzept. Eine Cover 2 ist eine Cover 2, aber die Technik, wie man es spielt, die Erfahrung, die man dem Spieler mitgeben kann, das macht halt dann den Unterschied. Aber das ist mir echt sehr, sehr wichtig, jedem Coach hier auch zu sagen, wenn du wirklich es möchtest, kannst du den Weg gehen, aber dann musst du auch die Arbeit reinstecken, die notwendig ist, um dorthin zu kommen. 2x Training die Woche reicht da nicht aus. Aber ich bin auch kein besserer Mensch oder jetzt automatisch Coach-Guru, nur weil ich die Erfahrungen machen durfte, die ich gemacht habe, sondern das musste ich mir auch hart erarbeiten, bin dort auch voll oft auf die Fresse gefallen und habe einfach mal wirklich ehrlich reflektiert, warum mache ich eigentlich gewisse Dinge? Warum coache ich ein Four-Verticals-Konzept, so wie ich es coache? Und habe dann gemerkt, das ist nicht gut, das ist gut, das muss ich adjusten, Trial and Error. Und auch jetzt habe ich nicht die Weisheit vom, was auch immer, Heiligen Gral getrunken, sondern auch jetzt ist es immer noch ein Learning and Growing. Und da finde ich die Zusammenarbeit mit den drei Quarterbacks cool, weil auch der Jan schon ein paar Vorschläge hatte, die wir übernommen haben, die gut funktionieren. Und so läuft Football für mich.
Sehr, sehr cool. Wir kommen zur nächsten Rubrik und ich weiß nicht, ob du dir zumindest, also ich glaube, der Titel wird dir was sagen. Wir kommen zu den 5 Minutes of Fun.
Die 5 Minutes of Fun.
Kannst du die Zuhörer und Zuhörerinnen kurz mit reinholen? Was sind die 5 Minutes of Fun im Training der Cologne Centurions?
Die 5 Minutes of Fun der Cologne Centurions im Training finden für gewöhnlich am Ende des Trainings statt. Und das sind 5 Minutes of Fun für mich, weil andere Menschen sehr viel hin und her laufen und gewisse Übungen machen dürfen, während ich in die Pfeife und ein bisschen rumschreie. Deswegen ist es eigentlich 5 Minutes of Fun für mich. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein wundervolles, das, was die Spieler am meisten lieben, Conditioning am Ende des Trainings, weil ich einfach sehr daran glaube, dass diese 5 Minuten am Ende des Trainings, wo du noch einmal an eine Grenze gehst, dir im Game helfen werden, wenn du im 4. Quarter in der Hitze in Barcelona stehst, vielleicht müde bist, vielleicht auch gerade einen Hit kassiert hast oder irgendeinen Fehler gemacht hast, du dich an diesen Moment erinnerst und einfach noch ein bisschen mehr Luft hast oder schon an einem Punkt warst, wo du im Training quitten wolltest, aber du bist über den Punkt hinausgegangen und dann machst du das auch im Spiel. Und das habe ich in der Vergangenheit von meinen Teams gehört, dass diese 5 Minuten am Ende des Trainings sich jetzt nicht unbedingt in den ersten zwei Quartern bezahlt machen, aber im vierten Quarter, wenn dann vielleicht der Gegenüber nicht mehr ganz so frisch ist, auf einmal gewinnst du deine One-on-Ones. Auf einmal bist du noch da, wo du sein sollst, ne, und der andere nicht. Und manche Haters sagen, dass es eigentlich nur 3 Minuten sind, aber ich belasse den Namen 5 Minutes of Fun.
Wir kommen jetzt zu den 5 Questions of Fun, weil wir sind ein Podcast, wir können jetzt nicht...
Ja, ich möchte nur noch ganz kurz zu den 5 Minutes sagen, dass der Julian Völker die immer extrem feiert. Also ich glaube, der Julian Völker hat eigentlich gar keine Lust auf das Training selber, sondern kommt eigentlich nur wegen den 5 Minutes of Fun.
Da ich Julian kenne, ja, kann ich es unterschreiben.
Cool.
Wir kommen auch direkt, also als wenn du hier in meine Notizen gucken könntest. Julian Völker oder Jan Weinreich, wer hat die attraktivere Stimme?
Boah, also so gerne ich den Jan, also ich finde den Jan im Podcast richtig cool, aber auf dem Feld hat der Julian so eine meditative Stimme. Ne? Also das ist sehr schön. Ne? Gestern hatte ich mal kurz die falsche Periode ausgerufen und Head Coaches Fuck-Ups, ne, passieren auch, ne? Nobody's perfect. Und dann habe ich danach die Periode ausgerufen, die danach gefolgt hat. Und dann hat der Julian Völker im Vorbeigehen nur gesagt, bist du dir sicher? Und dieses bist du dir sicher hat mich irgendwie so beruhigt in dem Moment. Also deswegen gehe ich in dem Fall mit Julian Völker im Training und mit Jan Weinreich im Podcast.
Okay.
Gut geantwortet, ne?
Sehr, 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 sehr stark. Hoch oder knapp gewinnen? Was gefällt dir besser oder was gibt dir den größeren Kick?
Hoch gewinnen. Diese knappen Games, wo einem das Herz stehen bleibt, die sind cool, aber du kannst bestimmt meine ganzen grauen Haare sehen, davon habe ich genug. Ne?
Großes Talent mit mittlerer Einstellung oder mittleres Talent mit riesiger Einstellung?
Mittleres Talent mit riesiger Einstellung. Sorry, wenn ich dich da gleich unterbreche.
Anytime. Ja, und du sagst, nicht mal knapp.
Nicht mal knapp. Natürlich stellt sich immer eine gewisse Frage, situationsabhängig, aber wenn ich zwischen zwei Spielern entscheiden müsste, mittleres Talent, der immer da ist, der immer alles gibt, bevorzuge ich, bevor irgendein Wannabe-Superstar kommt, der meint, es verstanden zu haben, der halt aufgrund von Athletic und Skills einfach besser ist, aber nicht immer da ist.
Wenn du, ich lasse das einfach so stehen, weil ich kann das eigentlich nur so unterschreiben. Ich glaube, nämlich mit einer riesigen Einstellung kann man unfassbar viel wegmachen. Gerade auf dem Level, wo man nicht in der NFL spielt. In der NFL gibt es Dinge sozusagen, ja, also sozusagen, wenn dein Arm zu kurz ist, dann ist es schwer. Aber gerade in Europa kann man, glaube ich, damit unfassbar viel wettmachen.
Und der wichtigste Punkt, wenn es gut läuft, ist ja alles easy, ne? Winning makes believers of us all. Aber wenn es nicht gut läuft, wenn es sogar eher richtig beschissen läuft, dann sind die Typen, die vielleicht super talentiert sind, aber eher eine durchschnittliche Einstellung haben, diejenigen, die vielleicht eher quitten, die vielleicht eher meckern und die mit der großen Einstellung sind dann diejenigen, die das Team um sich herum nochmal besser machen, die sagen, hey, ich mache jetzt das Play. Ich bin da. Let's go, guys. Nicht aufgeben. Never quit. Und das sind die Jungs, die ich am meisten feiere.
Wenn du 3 Dinge im europäischen Football ändern könntest, welche wären das?
Coole Frage. Nummer 1 ist Ego. Ich wünsche mir, dass Männer, generell wir Menschen, aber vor allem wir Coaches, unser Ego auch mal zu Hause lassen. Es geht im Football um so viel mehr. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Aber dann kommt dieses blöde Ego, ne? Ich muss jetzt der Beste sein, ich muss dies und das machen. Und was daraufhin passiert, ist, dass wir das Essentielle vielleicht, ne, vielleicht aus dem Herzen und aus dem Kopf verlieren. Also ich versuche sehr, mein Ego zu droppen, aber trotzdem competitive zu sein. Klappt das immer? Weiß ich nicht, aber ich gebe mein Bestes. Und das habe ich in Japan durch die Breathwork gelernt, wie viel freier, wie viel erfüllter, mit wie viel mehr Leidenschaft ich eigentlich lebe und coache, wenn mein Kack-Ego mir nicht im Weg steht und ich versuche immer auf Biegen und Brechen noch irgendwie besser zu werden oder irgendwas reinzuquetschen. Und die Balance da zu finden, ist ganz, ganz wichtig. Und wie viele Coaches ich kenne, die über andere Coaches schimpfen und meckern und lästern und jeder glaubt, er ist besser und hier und da. Und hey, what about helping each other out? Wie wär's mit das Game voranbringen? Wie wär's mit einfach mal Ideen, Techniques sharen, dass wir als Football-Community besser werden und nicht einfach dieses Kack-Ego, das der kompletten Weiterentbildung immer im Weg steht, sei es auf Coaches-Ebene, sei es auf Verbandsebene. Und ich verstehe schon, dass jeder competitive sein möchte. Ich möchte auch, dass wir gewinnen, ne? Nur möchte ich niemals gewinnen, um da hinter mir dann was auch immer für einen Sturm zu hinterlassen. Das ist nicht der Weg, wie ich mein Leben leben möchte und auch nicht den Football-Weg gehen möchte.
Sehr cool.
Ah ja, es gibt ja noch
zwei weitere Punkte. Du hast noch zwei weitere Punkte.
Zwei weitere Punkte wären, dass wir College-Football in einer Art und Weise hier auch hätten. Aber das ist ja etwas, was schwer umzusetzen ist. Und der dritte Punkt, den ich in Football Deutschland gerne ändern möchte, wäre, dass auch die Einstellungen, dass auch Spieler sich reflektieren, wie sie ins Training kommen. Ne? Wir als Coaches können gewisse Dinge auffangen, können gewisse Dinge abfangen. Aber was ich halt häufig erlebe, ist, dass sobald man etwas verändert, wird alles in Frage gestellt von kleinen Dingen wie: Kriege ich jetzt weniger Spieltime? Bin ich jetzt nicht mehr der richtige Spieler? Coach, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Hey, entspannt euch mal alle, kommt ins Training, gebt euer Bestes und versucht einfach nicht, Dinge komplizierter zu machen, sondern Teil der Lösung zu sein. Aber das geht auch wieder für Coaches as well, ne? Also Spieler und Trainer. Und das Mindset meine ich aus dem Grund, weil ich selber als Spieler natürlich auch gewisse Themen, Probleme hatte und man redet über Dinge. Ne? Coaches glauben immer, Spieler reden nicht über Themen. Natürlich tun sie das. Aber diese Disziplin, die ich in Japan erlebt habe, einfach immer da zu sein, immer sein Bestes zu geben und wenn wirklich mal ein Thema ansteht, dann das natürlich auch anzusprechen, das ist etwas, was ich mir generell mehr wünsche. Ich hoffe, das waren jetzt drei Punkte so, ja. Aber wahrscheinlich tun die eh alle ineinander übergreifend. Ne?
Super gelöst auf jeden Fall. Wir haben noch eine fünfte Frage. Du hast Madre London, also den MVP der letzten Saison, nicht mehr im Team. Es ist 4. und 1 vor der gegnerischen Endzone. Wirfst du oder läufst du den Ball?
Quarterback Sneak Jan Weinreich, der macht das Ding immer rein. Das ist der Tom Brady unter den Quarterbacks beim Sneak. Und ich hoffe, alle haben jetzt Notizen davon gemacht, denn ja.
Dann werden wir hinterher nämlich sehen, so, oh, doch ein Pass.
Ja, genau. Dann ist es der Quarterback-Sneak-Fake. Er steppt zurück und wirft den Pop-Pass über die Mitte. Oder dann doch der Quarterback-Sneak antäuschen, Handoff-Fake-Reverse-Left. Jetzt mache ich es hier voll kompliziert. Ne?
Wir müssen ein bisschen, also wenn ich noch gerne wirklich stundenlang mit dir reden könnte, wir müssen ein bisschen zum Ende der Folge kommen. Mir wurde aus Mannschaftskreisen berichtet, dass der Head Coach Frank Rosa an seinem kölschen Akzent arbeitet oder an seinem kölschen Dialekt arbeitet. So kann man es ja richtig formulieren. Wie verabschiedet man sich und seine Community auf Kölsch vernünftig?
Boah, jetzt bringst du mich hier voll in das Spotlight, ne? Also erstmal möchte ich hier dann sagen, alle Idiot, ne? Da küt wird küt. Servus. Oder sagt man hier auch Moin? Ja.
Also ich komme ja aus Hildesheim, also selbst in Hildesheim ist nicht nördlich genug, um Moin zu sagen, und ich werde hier immer angeguckt, wenn ich mich mit Moin irgendwie in Räume begebe und sage so, also auf diese Art einfach Grüße.
Das ist jetzt natürlich, also der Auge, unser Equipment Manager auch, der wäre jetzt sehr enttäuscht, weil der hat mir so ein kleines Buch gegeben, Kölsch für Anfänger, ne? Und jetzt sieht man natürlich, dass ich es nicht gestudied habe, aber ich sage einfach mal, alle Idiot, mal Idiot. Das ist es, glaube ich. Mach es gut, ne?
Frank, wirklich, vielen lieben Dank. Um es nochmal zu sagen, es ist nicht selbstverständlich, sich in der Früh die Zeit zu nehmen in einer Game Week für diesen Podcast. Es war mir ein Blumenpflücken.
Danke dir für die Einladung. Coole Fragen, war schön mit dir zu sprechen. Und ja, danke dir auch für deine Zeit.
Dann wünsche ich auch der Community, wenn euch diese Folgen gefallen haben, dann bewertet uns gerne positiv bei Spotify, folgt uns auf Instagram und den restlichen Kram, das wisst ihr alle, wie das geht. Deswegen, ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut.
Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.